heißt es in so einem Text, offenbart sich Jesus seinen Jüngern ein weiteres Mal, und zwar am See Genezareth. Ich lese aus dem Johannesevangelium, 21. Kapitel, die Verse 2 bis 13. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Sieben Jünger sind hier zusammen. Simon Petrus, Thomas, Nathanael. Nathanael wird bei Markus gar nicht zu dem Kreis des engen Jüngerkreises hinzugezählt. Aber wir wissen von ihm aus dem Johannesevangelium. Einige Ausleger sagen auch, das ist der Bartholomäus. Okay, auf jeden Fall, Nathanael war dabei. Dann die Söhne des Zebedäus, das sind Johannes und Jakobus. Und noch zwei andere, die hier nicht namentlich genannt sind. Wenn man seelsorgerlich unterwegs ist, weil man selbst etwas aufzuarbeiten hat, oder wenn man etwas lernen möchte für sich selbst oder auch für andere, also wenn man Schulungen, Seminare, Ausbildungen besucht im Bereich Seelsorge, dann geht es thematisch irgendwann auch um Typologien, um Charaktereigenschaften und Strukturen. Was heißt Charakter? Charakter heißt das Eingeritzte, das Geprägte. Das heißt das übersetzt aus dem Griechischen. Jeder Mensch hat seinen eigenen, persönlichen, unverwechselbaren Charakter. Und er spiegelt sich in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Glauben, in unserem Reagieren, in unserem Handeln und so weiter wieder. Und da gibt es ganz verschiedene Modelle, die entwickelt wurden, an denen man das festmachen kann. Und eins der bekanntesten sind ja die Tierkreiszeichen, mit denen wir als Christen ja überhaupt gar nichts anfangen können. Aber gerade für den Bereich der Seelsorge hat sich ein Modell, nämlich das des Psychotherapeuten Fritz Riemann, als wirklich hilfreich erwiesen. Der geht von vier Charaktertypen aus. Da ist der Eigenständige. Das ist der Unabhängige. Der hat eine selbstbewusste Persönlichkeit. der ist sachlich. Das ist kein Gefühlsmensch, kein Gefühlstyp. Er hat Angst vor zu viel Nähe und hat auch Angst vor Abhängigkeit. Und dann gibt es den Nähetypen. Der braucht Menschen. Der ist kontaktbedürftig. Der ist weniger sachlich, dafür aber gefühlsbetonter und ist warmherzig. Er hat Angst davor, verlassen zu werden. Angst vor Isolation. Angst vor dem Nichtgeborgensein. Und dann gibt es den Beständigen. Das ist der Ordnungsmensch. Regel, Gesetz, Struktur, damit kann er was anfangen. Er hat Angst vor dem Chaos. Er hat Angst vor Kompromissen. Er hat Angst vor Freiheit und Angst vor Grenzenlosigkeit. Und der vierte Typ ist der Freiheitstyp. Der sprüht nur so vor Aktivität. Der macht 3, 4 Dinge auf einmal, überschreitet laufend die Grenzen, ist lebensbejahend. Er hat Angst vor Bindungen, Angst vor Prinzipien, vor Festlegung, vor Einengung und vor Unfreiheit. Das ging ihr ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle da wiedergefunden habt schon. Reinhold Rute, viele von euch werden ihn kennen. Ein Theologe, Psychotherapeut, Seelsorger, Berater, Supervisor, der müsste jetzt schon 95 Jahre alt sein. Der hat einen Charaktertest entwickelt. Wenn man da 170 Fragen beantwortet und diese dann auswertet, dann hat man ein ziemlich genaues Bild der prozentualen Anteile seines Charakters. Jeder Mensch hat alle diese 4 Typen, diese Charaktertypen in sich, aber verschieden ausgeprägt. Und der größte Anteil entscheidet darüber, was ich für ein Typ bin. Und auch der zweitgrößte, der ist noch sehr prägend. Jetzt werdet ihr sagen, was erzählt er uns da? Warum erzählt er uns das? Gott hat uns alle unterschiedlich geschaffen. Mit unterschiedlichen Anteilen in unserem Charakter. Und keiner von uns heute hier im Gottesdienstraum, keiner von uns ist genau gleich mit einem anderen. Alle sind wir unterschiedlich. Und weil Gott uns geschaffen hat, so wie wir sind, gibt es auch keinen besseren oder schlechteren Typen. Es gibt keinen richtigen oder falschen Typen oder keinen besonders christlichen oder unchristlichen Typen oder keinen besonders frommen oder unfrommen. Jeder dieser 4 Charaktere hat Stärken und hat Schwächen. Ich will sie noch einmal nennen. Der Eigenständige, der Nähetyp, der Beständige und der Freiheitstyp. Und die Charaktere, die werden in den ersten 6 Lebensjahren angelegt und die bleiben und lassen sich nicht so umändern, dass ich plötzlich einen ganz anderen Charakter bekomme. Wir können aus einem Beständigen keinen Freiheitstypen machen, aus einem Nähetypen nicht unbedingt sofort einen Eigenständigen. Wenn man den Test macht, bei der Auswertung gibt es dann noch A- und B-Punkte, positive und negative. Und da kann man dann nochmal genauer hinsehen, bei den negativen, da kann man auch daran arbeiten, denn das sind Punkte, die sind noch nicht ausgeheilt in unserem Leben. Und da können wir mit Gottes Hilfe Veränderung hineinbekommen. Aber wir werden den Charakter eines Menschen nicht umpolen können. Wie viele Eheleute haben das vielleicht mit ihrem Partner schon versucht? Das hat nicht geklappt. Aber wenn ich meine Charakterstruktur kenne und die meines Partners kenne oder des Menschen, mit dem ich eine Beziehung habe, kenne, des Freundes oder was auch immer, dann kann ich doch barmherziger mit dem umgehen. Ich werde von einem Eigenständigen, nur mal ein Beispiel, ich werde von einem Eigenständigen, der Angst vor zu viel Nähe hat, wenn ich selbst Nähetyp bin, doch nicht erwarten können, dass er sich mir in einer Tour zärtlich zuwendet. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt nicht, dass ich sämtliche offensichtliche Fehler des anderen mit den Schwächen seines Charaktertyps oder mit seinem Charaktertyp überhaupt entschuldige, aber dass ich doch barmherziger mit ihm umgehen kann und andere mit mir. Und ich kann es auch lernen, mich nicht immer mit anderen zu vergleichen oder andere mit mir, sondern nach dem Motto, warum sind nicht alle so wie ich? Oder warum bin ich nicht lieber wie die anderen? Das hat auch etwas mit Selbstannahme zu tun, aber auch damit, den anderen anzunehmen. Jesus spricht von dem größten Gebot, von dem wichtigsten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also die Voraussetzung, dass wir Gott lieben können, die Voraussetzung, dass wir den Nächsten lieben können, ist, dass wir uns selbst auch lieben und annehmen können. Das ist die Voraussetzung dafür. Aber warum habe ich euch das alles erzählt? Zurück zum See Genezareth. Diese Gedanken kamen mir, als ich diese Jünger, diese sieben, vor mir sah, vor meinen inneren Augen. Ganz unterschiedliche Typen, ganz unterschiedliche Charaktere. Und Jesus hat sie erwählt, als seine Nachfolger berufen, als seine Jünger. Und sie werden seine Apostel. Und wie nennt er sie hier in unserem Text? Habt ihr das noch im Ohr? Kinder, sagt er. Kinder nennt er sie. Ist das nicht wunderbar? Lasst uns noch einen Blick auf einige dieser Jünger werfen, die so unterschiedlich waren. Auf diese Männer, die Jesus hier Kinder nennt. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, von dem es auch heißt, dass er an der Seite Jesu ruhte. Er war auch bis zum Schluss noch, bis zuletzt unter dem Kreuz Jesu, mit der Mutter Jesu und der Tante Jesu und mit Maria Magdalena. Und dann sagte Jesus zu seiner Mutter, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und er meint den Johannes. Und zu Johannes sagt er, das ist jetzt deine Mutter. Und übrigens war die Mutter von Johannes auch ganz in der Nähe. Das können wir mal bei Matthäus nachlesen, die Salome. Johannes scheint ein Beziehungsmensch gewesen zu sein, mit einem großen Anteil Nähe. Aber wir können auch einen ganz anderen Anteil ganz deutlich erkennen, der so scheinbar ganz anders ist. Jakobus, sein Bruder und er selbst werden von Jesus Donnersöhne genannt. Johannes ist wohl scheinbar nicht der liebe Junge. Donnersöhne, das klingt so ganz, ganz anders. Entspricht das vielleicht eher so seinem Charakter, so als Hitzkopf zu reagieren? Ich habe mal nach einigen Beispielen gesucht. Bei Markus 9. Johannes sagt zu Jesus, Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus, in deinem Namen. Und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Und Jesus sagt, ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so recht übel von mir reden. Er weist den Johannes zurecht. Er sagt, ey, bleib ruhig, reg dich doch nicht auf, reagier doch nicht über, deine Reaktion ist doch nicht angemessen. Dadurch, dass sie uns nicht nachfolgen, sind sie doch nicht gleich gegen uns. Und wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ein anderes Beispiel finden wir auch bei Markus, 10. Kapitel. Haben wir dieses Jahr schon eine Predigt gehört. Der Karl hat darüber gepredigt. Da bitten die beiden Brüder Jakobus und Johannes Jesus, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten. Starkes Stück, oder? Warum tust du nicht einfach das, was wir wollen? Und als Jesus fragt, was sie denn wollen, da sagen sie, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Familie Zebedäus an die Macht. Unglaubliche Arroganz, oder? Lukas 9, ein drittes kurzes Beispiel. Da waren sie unterwegs in einem samaritanischen Dorf. Und man wollte Jesus keine Herberge gewähren. Und als Jakobus und Johannes das sahen, da sprachen sie zu Jesus, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie alle verbrenne. Echt Donnersöhne. Und Jesus wies sie zurecht und sie gingen in ein anderes Dorf. Jesus sagt, wenn sie uns hier nicht wollen, dann gehen wir irgendwo anders hin und gut ist. Ich denke, da ist bei dem Johannes eine Menge von den Beständigen drin. Aber in erster Linie die B-Punkte, die Schwächen. Intolerant, fanatisch, übergesetzlich, zwanghaft. Johannes ist nicht der liebe Junge. Aber ist das nicht erstaunlich? Er wird der Apostel der Liebe werden. Sein Brief heißt der Liebesbrief, den er dann schreiben wird. An ihm können wir wunderbar sehen, wie er in seinem Charakter bleiben wird, der Beständige. Aber dass Jesus ihn in seiner Beständigkeit verändern wird, dass seine Schwächen weniger werden und seine Stärken zunehmen werden. Treue, Ausdauer, Verlässlichkeit und das Bewahrende. Und als Jesus am Kreuz sagte, Johannes, das ist jetzt deine Mutter, da hat er die Mutter Jesu zu sich genommen. Sofort. Paulus bezeichnet Johannes später als eine der Säulen in Jerusalem. Schauen wir uns noch einmal kurz den Thomas an. Von ihm finden wir nicht allzu viel in den Evangelien. Wir haben seine Geschichte ja schon zu Beginn gehört. Er ist so mehr der Realist. Er glaubt nur, was er sieht. Als die Jünger ihm davon erzählen, dass Jesus, der Auferstandene, ihnen erschienen sei, da zweifelt er. Dass er beim ersten Mal, als Jesus seinen Jüngern erschienen ist, nicht da war, könnte zeigen, dass er vielleicht nicht immer mit den Jüngern zusammen war, vielleicht eher der Nähetyp. Nicht eher weniger der Nähetyp, als vielmehr der Eigenständige ist. Vor der Auferweckung des Lazarus, da sagte Jesus seinen Jüngern, Lazarus ist gestorben und ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sagt Thomas, ja, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Also, er glaubt nicht, dass Jesus den Lazarus auferwecken wird. Er tut sich schon schwer mit dem Verstehen, was Jesus überhaupt hier sagt. Er begreift schwer. Aber dennoch hält er treu zu Jesus. Aber es sind eben auch die beständigen Anteile da, die Schwächen. Es kann nicht sein, was nicht sein kann. Und da die Treue zu Jesus, das ist seine Stärke. Der Stärkeanteil. Und diese Treue zu Jesus, die führt ja schließlich zu dem Bekenntnis des Thomas, zu dem auferstandenen Jesus, als er sagt, mein Herr und mein Gott. Und das ist ja nicht nur ein Bekenntnis, dass Jesus auferstanden ist, sondern das ist ein Bekenntnis, dass Jesus Gott ist. Und jetzt schauen wir uns noch als dritten den Petrus an. Von ihm finden wir ja wirklich viel in den Evangelien. Seine Charakterstruktur ist in den Hauptanteilen, glaube ich, Freiheit und Nähe. Das sind übrigens auch meine Anteile. Petrus ist seine Beziehung zu Jesus unglaublich wichtig. Und er wird alles für diese Beziehung tun. Das sagt er zumindest. Als Jesus von seinem bevorstehenden Tod spricht, sagt Petrus, das geschehe dir nur nicht. Und Petrus sagt, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod zu gehen. Nähetypen dienen gerne, lassen sich aber nicht gerne dienen. Das sehen wir bei der Fußwaschung, wo Petrus nicht wollte, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Und wirklich auch dann erst sich darauf eingelassen hat, als Jesus gesagt hat, das kann nicht sein, das geht dann nicht, also dann gehörst du nicht dazu. Und dann sagt der Petrus natürlich, so als Nähetyp, ist doch ganz klar, nee, dann wasch alles, dann nicht nur die Füße. Petrus sagt, ich möchte dich nicht verlieren. Und dann wissen wir, er haut mit seinem Schwert das Ohr des Malchus ab. Und trotzdem, wir wissen es, es ist eingetroffen, was Jesus ihm vorhergesagt hat. Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet hast. Und da sehen wir den Freiheitstypen, und zwar seine Schwächen. Er geht den Weg des geringsten Widerstandes. Große Worte und Versprechungen, die er nicht einhalten kann. Er verleugnet Jesus. Und dann ist da wieder der Nähetyp. Da heißt es da, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Vielleicht fragt ihr euch, wie passt es aber dazu, dass Jesus gesagt hat, du sollst Petrus heißen und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wisst ihr, auf Griechisch heißt Petrus Petros, ein Stück vom Felsen oder Stein. Und das Wort für Fels ist Petra. Der Rüdiger, der könnte jetzt was erzählen, der war da vor kurzem in Jordanien, in Petra. Der kann euch erzählen, was es heißt, Felsen zu sein. Jesus sagt, du bist Petrus, Petros, ein kleiner Stein. Und auf diesem Felsen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Petrus sagt später in seinem Brief selbst, Jesus ist das Fundament, auf dem alles gegründet ist. Er spricht von einem auserwählten, kostbaren Eckstein. Und das ist Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar, wie Jesus später die Schwächen des Petrus in Stärken verwandelt? Wenn ich so an die Predigt des Petrus zu Pfingsten denke, wie begeisterungsfähig im wahrsten Sinne des Wortes und dynamisch er da gepredigt hat, das sind Stärken des Freiheitstyps. Und dann lesen wir, und es ging ihnen durchs Herz. Es ging ihnen durchs Herz. Ja, da steckt natürlich noch viel mehr drin. Ich wollte euch einfach nur deutlich machen, wie unterschiedlich, wie einzigartig die Jünger Jesu waren. Aber Jesus kann alle Charaktere und Anteile in seinem Reich und beim Bau seines Reiches gebrauchen. Und jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir aus Wasser kommen. Mit den 7 Jüngern auf den See fahren, um zu fischen. Der Impuls kam natürlich von Petrus. Freiheitstypen haben Visionen. Die haben Ideen. Die gehen vor und die anderen folgen ihnen. Petrus sagt, ich will fischen gehen. Und die anderen sagen, so wollen wir mit dir gehen. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, wie es weitergeht. Aber sie wagen einen Schritt. Sie wagen einen Schritt aus der Starre. Sie lösen sich aus der Starre. Sie werden aktiv. Sie wollen aus der Unsicherheit heraus. Es ist einfach daran, auch dafür zu sorgen, dass sie selbst und die ihren versorgt werden. Petrus, Johannes, Jakobus sind Fischer. Was liegt es da näher, als auf Fischfang zu gehen? Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Ich weiß nicht, war es das Boot des Petrus, war es das Boot von Zebedäus, dem Vater von Johannes und Jakobus? Die haben alle Boote gehabt. Auf jeden Fall in dieser Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Am Morgen dann stand Jesus am Ufer, das Boot etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Die Jünger, die sahen wohl eine Gestalt, wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und dann ruft Jesus ihnen etwas zu. Kinder, nennt er diese Männer. Kinder, sagt er. Und das sagt er nicht, weil er meint, dass sie kindisch wären. Sondern aus dieser Anrede, Kinder, da spricht das Vertrauen, das in der Beziehung zwischen einem guten Vater und seinen Kindern da ist. Kinder gehören zum Vater. Ein Vater hat seine Kinder lieb. Er hat Vertrauen zu seinen Kindern. Er traut ihnen etwas zu. Er entlässt sie in die Freiheit und lässt sie ihre Erfahrungen machen. Er lehrt sie die Selbstständigkeit. Und wenn ihnen etwas nicht gelungen ist, wenn sie hingefallen sind, dann steht er trotzdem zu ihnen. Und wenn sie etwas machen, was er nicht versteht, dann sagt er zu ihnen, ich verstehe das im Moment nicht und meine, das ist falsch, was du machst. Aber du bleibst trotzdem mein Kind. Er macht ihnen Mut, er drängt sich ihnen aber auch nicht auf und nimmt ihnen alles aus der Hand. Denn dann würde er ihnen ja das Gefühl vermitteln, dass sie nichts taugen und nichts könnten. Was macht Jesus? Kinder, sagt er, habt ihr nichts zu essen? Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Merkt ihr, was Jesus hier macht? Er sagt nicht, ach, wisst ihr was, hört doch auf, kommt zurück, ich habe genug da, das Feuer habe ich schon angemacht, Fisch, Brot, es ist schon alles durchgebraten, heute werdet ihr sowieso nichts mehr fangen, kommt, probiert es ein andermal. Nein, sondern er macht ihnen Mut, hey, ihr seid Fischer, gebt nicht auf, ihr versteht euer Handwerk, ihr könnt Fische fangen. Habt Vertrauen zu mir und habt Vertrauen zu euch selbst. Habt Selbstvertrauen. Ich glaube an euch. Glaubt ihr doch auch an euch. Ihr werdet es schaffen. Ihr werdet einen Fang machen. Da warfen sie das Netz aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Und jetzt muss ich echt sagen, jetzt könnte ich echt heulen. In dem Moment. Warum? Es kommt eine meiner absoluten Lieblingsstellen im Neuen Testament. Und dann erkennt Johannes Jesus und sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und jetzt erleben wir, wie Nähe und Freiheit aufeinanderprallen und sich vereinigen und geballt entfachen. Petrus ist nicht mehr zu halten. Da, wo es um die Nähe, um die Beziehung zu Jesus geht, da macht Petrus alles. Das kennen wir ja schon von ihm. Da steigt er selbst im größten Sturm aus dem Boot aus, um übers Wasser zu Jesus zu gehen. Und ich glaube, die Gedanken, die Gefühle, alles hat hier in Petrus Achterbahn gefahren. Wenn er als Erster am Strand ist, dann hat er die Gelegenheit, einen Moment mit Jesus allein zu sein, Jesus zu sagen, es tut mir so leid, dass ich dich verleugnet habe, dass ich dich enttäuscht habe. Jesus, ich hab dich so lieb. Petrus ist nicht mehr zu halten. Er zieht sich an und springt ins Wasser und schwimmt an Land. Ich meine, wir hätten uns ausgezogen. Und dann wären wir ins Wasser gesprungen. Aber die Fischer waren bei der Arbeit auf dem Boot nackt. Es muss ein Bild gewesen sein. 7 nackte Männer auf dem Boot. Es war einfach praktischer, so konnten sie ihre Kleidung nicht zerreißen. Also, rein in die Klamotten und ab ins Wasser, sonst wäre er nackt am Strand angekommen. Wir können uns vorstellen, dass Petrus nur ein paar Sekunden eher bei Jesus war als das Boot. Es waren ja nur 100 Meter. Da war das Alleinsein mit Jesus natürlich gar nicht so richtig möglich. Aber einige Sekunden in Jesu Nähe zu sein, dafür gibt Petrus alles. Petrus bekommt ja später nach dem Mahl noch die Gelegenheit, mit Jesus zu sprechen. Ihr kennt ja alle dieses Gespräch des Petrus mit Jesus. Petrus, hast du mich lieb? 3-mal fragt ihn Jesus ihn das. Und dann das Bekenntnis des Petrus und dann der Auftrag, weide meine Schafe. Aber wir bleiben heute bei unserem Text. Jesus hat schon ein Feuer angezündet und darauf braten Brot und Fische. Und Jesus sagt, bringt mir von den Fischen, die ihr gefangen habt. Jesus versorgt seine Leute, aber er macht ihnen auch deutlich, ihr seid fähig und begabt, euch auch selbst zu versorgen. Ich traue euch das zu. Denkt nicht zu klein. 153 große Riesenfische habt ihr gefangen. Traut euch etwas zu. Ihr habt Kompetenz, ihr habt Vollmacht, ihr habt Autorität, ihr habt den Heiligen Geist. Ich habe ihn euch eingehaucht. Er ist in euch. Jesus hält das Mahl. Jesus teilt mit ihnen Brot und Fisch. Und alle wussten es, dass es der Herr war. Auch Thomas. Jesus versorgt seine Leute. Und er traut ihnen was zu. Ich denke, wir haben gesehen, wie unterschiedlich die Charaktere der Jünger waren. Und Jesus konnte sie alle gebrauchen. Alle. Wenn wir uns anschauen, Genauso unterschiedlich sind auch unsere Charaktere und Charakterstrukturen. Und Jesus will sie alle gebrauchen. Alle, auch in unserer Gemeinde. Alle sind sie gleichwertig. Keine Struktur ist christlicher. Keine ist besser. Gott hat es so eingerichtet, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Alle haben wir Stärken und alle haben wir Schwächen. Und wir haben den Heiligen Geist. Und wenn wir es ihm erlauben, dann wird er auch noch an uns arbeiten können. Und wird unsere Schwächen zu Stärken machen. Er wird uns helfen. Er wird uns helfen, dass auch wir an unsere wunden Punkte kommen und dass wir heil werden. Dass wir heil werden. Das möchte er. Und wir dürfen wissen, wir werden alle gebraucht in dieser Gemeinde. Jeder Einzelne mit seinem Charakter, mit seiner Charakterstruktur. Wir ergänzen uns gegenseitig. Halleluja, dürfen wir da nur sagen. Du bist groß, Herr. Wunderbar. Amen.